Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet.
Funkjournal.
Willkommen zu den Nachrichten. Das Parlament in Bukarest hat den von der Sozialdemokratischen Partei mit an der Regierung bis vor einigen Tagen und der populistischen AUR eingebrachten Misstrauensantrag mit 281 Ja-Stimmen angenommen. Die Regierung Bolojan wurde abgesetzt. Laut der internen Ordnung waren für die Annahme des Antrags 233 Ja-Stimmen erforderlich. Zuvor wurde über den Antrag debattiert. Der Antrag wurde von der PSD, dem ehemaligen Regierungspartner neben der Nationalliberalen Partei, der Union Rettet Rumänien und dem Ungarnverband, sowie der populistischen Oppositionspartei AUR eingebracht. Die Initiatoren argumentierten, Rumänien brauche keinen Ministerpräsidenten, der Sparmaßnahmen für die Bevölkerung befürwortet, den Dialog verweigert, wirtschaftliche Erholungsmaßnahmen blockiert und die Privatisierung strategischer Staatsgüter vorbereitet. Ilie Bolojan hingegen behauptete, er sei gerade deshalb ins Visier geraten, weil er die Verschwendung öffentlicher Gelder verhindert habe. Die Parteien hatten ihre Strategie für den Abstimmungszeitpunkt festgelegt und setzten beide Lager auf das Zögern einzelner Abgeordneter und einen Kurswechsel. Die Parteien sollten am Mittwoch von Präsident Nicușor Dan zu Konsultationen einberufen werden. Anschließend ernennt das Staatsoberhaupt einen Premierminister, der mit der Bildung der neuen Regierung beauftragt wird. Die rumänische Landeswährung, der Leu, setzte ihren Abwertungskurs angesichts politischer Unsicherheiten fort. Der Eurokurs überstieg im Interbankenhandel die Marke von 5,21 Lei, nachdem der Leu letzte Woche auf einem historischen Tiefstand geschlossen hatte. Analysten warnen, dass die Landeswährung unter dem Druck der Ende April begonnenen Krise weiterhin extrem anfällig sei. Sie weisen zudem darauf hin, dass die Abwertung in solchen Phasen rasant verlaufe und die Erholung gegenüber der europäischen Währung meist nur teilweise erfolge. Der Finanzexperte Adrian Codărlașu erklärte im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, dass alle rumänischen Vermögenswerte an Wert verloren hätten und sich die Situation angesichts der hohen Unsicherheiten noch länger hinziehen könne. Wir sehen, dass Rumänien zwei große Defizite aufweist, das Leistungsbilanzdefizit und das Haushaltsdefizit. Diese sind nicht tragbar und die Ratingagenturen bestätigen dies. Aufgrund ihrer hohen Werte gelten wir nicht mehr als empfehlenswertes Investitionsland. Was uns jedoch im Gleichgewicht hält, ist unsere EU-Mitgliedschaft, insbesondere die europäischen Fördermittel, betonte Adrian Codărlașu. Zwei Tage lang trafen sich europäische Staats- und Regierungschefs in Jerewan, Armenien, zum Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft. Sie betonten, dass die globalen Turbulenzen und die angespannten Beziehungen zur US-Regierung ein koordiniertes Vorgehen in Sicherheitsfragen erfordern. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte, Europa müsse seine Rüstungsproduktion beschleunigen, um seine militärischen Fähigkeiten zu stärken. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky betonte, Europa müsse auf jede Bedrohung vorbereitet sein. Rumänien wurde auf dem Gipfel von Staatspräsident Nicușor Dan vertreten. Er leitete gemeinsam mit anderen den runden Tisch zum Thema demokratische Resilienz und hybride Bedrohungen, moderierte eine informelle Diskussion über die Auswirkungen des vertikalen Gaskorridors auf die regionale Energiesicherheit, nahm an einem Treffen der Koordinierungsgruppe für die Republik Moldau teil und führte mehrere bilaterale Gespräche. Mehr dazu nach den Nachrichten. Continental 25 von Regisseur Radu Jude wurde bei der GOPO Awards Gala 2026, bei der die wichtigsten Leistungen des rumänischen Kinos des vergangenen Jahres in Bukarest gewürdigt wurden, als bester Spielfilm ausgezeichnet. Esther Tompa erhielt den Preis als beste Schauspielerin für ihre Rolle in dem genannten Film. In der Kategorie Bester Hauptdarsteller gewann Ben Schnetzer für seine Rolle in Die gelbe Krawatte. Dieser Spielfilm wurde mit 7 Preisen, darunter dem Publikumspreis, ausgezeichnet. Weitere Details folgen nach den Nachrichten. Soweit die Nachrichten.
Im Funkjournal geht es nun weiter mit unserem ersten Hintergrundbericht. In der armenischen Hauptstadt Jerewan haben Staats- und Regierungschefs aus 48 Ländern am Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft teilgenommen. Dabei war Rumänien durch Präsident Nicușor Dan vertreten. Mehr dazu im Beitrag von Corina Christer. Ich bin Alex Terescu. Die Europäische Politische Gemeinschaft, eine Dialogplattform, die nach der Invasion Russlands in die Ukraine geschaffen wurde, bringt zweimal jährlich die Staats- und Regierungschefs aus nahezu allen europäischen Ländern zusammen, ohne Russland und Belarus, aber auch mit Partnerstaaten wie Kanada. Ein solches Treffen, das 8. dieses Formats, fand in diesen Tagen in Armenien statt. In Jerewan diskutierten Staats- und Regierungschefs aus 48 Ländern über Möglichkeiten, enger zusammenzuarbeiten und ihre Maßnahmen zu koordinieren, um die demokratische Resilienz zu stärken, die Konnektivität zu fördern sowie die wirtschaftliche und energetische Sicherheit auszubauen. Die Union habe in den vergangenen Jahren ihre Fähigkeit bewiesen, auf Notlagen und Konflikte zu reagieren und müsse sich nun stärker auf eine langfristige Strategie konzentrieren, erklärte bei dieser Gelegenheit die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Die europäischen Nationen hätten die Botschaft verstanden, die vom US-Präsidenten Donald Trump ausgegangen sei, und sorgten nun dafür, dass die Vereinbarungen über die Nutzung von Militärbasen umgesetzt werden, sagte hingegen NATO-Generalsekretär Mark Rutte, der ebenfalls in Armenien anwesend war. Diese Erklärung folgt auf Vorwürfe des US-Präsidenten, wonach einige NATO-Staaten nicht genug täten, um die Vereinigten Staaten im Krieg mit Iran zu unterstützen. Zudem kündigte er als weiteres Zeichen seiner Unzufriedenheit mit den europäischen Verbündeten an, 5000 Soldaten aus Deutschland abziehen zu wollen. Die Ankündigung des US-Verteidigungsministeriums sei überraschend, zeige aber, dass Europa mehr tun müsse, um die europäische Säule der NATO wirklich zu stärken, erklärte ihrerseits die hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Kaja Kallas. Ein weiteres zentrales Thema in Jerewan war die Unterstützung für die Ukraine. Der britische Premierminister Keir Starmer sprach dort mit der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, über einen Plan zur Unterstützung der Ukraine bei der Beschaffung essentieller militärischer Ausrüstung. Rumänien wurde beim Gipfel in Armenien durch Staatspräsident Nicușor Dan vertreten. Der erklärte, Europa sei in der Lage, eine mögliche Verringerung des US-Engagements für die Sicherheit des Kontinents auszugleichen. Der rumänische Präsident leitete gemeinsam mit dem Präsidenten Montenegros, Jakov Milatovic, eine Diskussionsrunde zum Thema demokratische Resilienz und hybride Bedrohungen. Dabei betonte er die Notwendigkeit starker und transparenter Institutionen sowie wirksamer Maßnahmen gegen Desinformation und externe Einflussnahme, um zu verhindern, dass aktuelle Verwundbarkeiten langfristig zu strukturellen Risiken werden. Präsident Dan moderierte zudem am Rande des Gipfels eine informelle Diskussion über die Auswirkungen des vertikalen Gaskorridors auf die regionale Energiesicherheit. Die anwesenden Staats- und Regierungschefs waren sich einig, dass die Diversifizierung der Versorgungsquellen und Transitrouten keine Option, sondern eine strategische Notwendigkeit ist. Rumänien leistet hierzu einen bedeutenden Beitrag durch seine geografische Lage, seine Infrastruktur und sein klares Bekenntnis zur transatlantischen Partnerschaft. Niku Jordan nahm außerdem an einem weiteren Treffen der Koordinierungsgruppe für die Republik Moldau teil, das darauf abzielte, die internationale Unterstützung für Chișinău zu stärken.
Zum zweiten Hintergrundbericht im Funkjournal von Radio Rumänien International. In Bukarest sind gestern die GOPO-Preise 2026 verliehen worden. Die Gala würdigte die bedeutendsten Leistungen des rumänischen Filmschaffens im vergangenen Jahr. Roxana Vasile hat die Einzelheiten zusammengefasst. Im Studio begrüßt sie Sorin Georgescu. Die GOPO-Preise gelten als wichtigste Auszeichnungen der rumänischen Filmindustrie. Während Frankreich die Césars und die USA die Oscars haben, tragen die rumänischen Filmpreise den Namen der bekannten Animationsfigur GOPO, geschaffen vom Regisseur Ion Popescu, der sich selbst den Spitznamen GOPO zulegte. Die Trophäe selbst wurde vom Künstler Adrian Ilforverno gestaltet. Rund 600 Fachleute aus der Filmbranche entscheiden jährlich in geheimer Abstimmung über die Preisträger, basierend auf zuvor nominierten Produktionen. Die erste Gala fand im Jahr 2007 statt, 50 Jahre nachdem Ion Popescu GOPO in Cannes die Goldene Palme für den besten animierten Kurzfilm mit dem Titel »Kurze Geschichte« gewonnen hatte. Ziel war es, sowohl das Werk des Regisseurs als auch die rumänische Filmszene insgesamt zu ehren, die sich international zunehmend etabliert hat. In diesem Jahr wurde die mittlerweile 20. Ausgabe der Gala am Montagabend im Nationaltheater in Bukarest ausgerichtet. Als bester Spielfilm wurde Continental 25 unter der Regie von Radu Jude ausgezeichnet. Der Film erhielt zudem Preise für die beste Hauptdarstellerin Esther Tompa sowie für den besten Nebendarsteller Gabriel Spahiu. Der Film Comatogen des moldauischen Regisseurs Igor Kobylansky wurde mit zwei wichtigen Auszeichnungen geehrt, für die beste Regie und für das beste Drehbuch. Den Preis als beste Nebendarstellerin erhielt Marina Pali für ihre Rolle im Film Milchzähne von Mihai Mincan. Die meisten Auszeichnungen, insgesamt 7, gingen jedoch an die internationale Produktion Die gelbe Krawatte, einen Film über den berühmten rumänischen Dirigenten Sergiu Celibidache. Der Biopic wurde unter anderem für den besten Hauptdarsteller, der Brite Ben Schnetzer, die beste Ausstattung, den besten Ton, die besten Kostüme, das beste Make-up und Hairstyling sowie für den besten Schnitt ausgezeichnet. Zusätzlich erhielt er den Publikumspreis für den erfolgreichsten rumänischen Film an den Kinokassen. Auch Ehrenpreise für das Lebenswerk wurden verliehen. In diesem Jahr an den Regisseur Laurențiu Damian, den Schauspieler Ovidiu Schumacher und die Schauspielerin Dorina Lazar. Beobachter betonten zudem, dass die Gala sowohl eine neue Generation von Filmschaffenden als auch eine Vielfalt ästhetischer Richtungen sichtbar gemacht habe.
Sie hören Radio Rumänien International.
Die Enzyklopädie von RRI. Wissenswertes über Rumänien.
Im 19. Jahrhundert zog es viele Ausländer nach Bukarest. Unter ihnen befand sich auch der Journalist und Lehrer Bernhard Stolz. Er traf auf ein Rumänien, das gerade erst an der Schwelle zur Moderne stand und sich im vollen Aufbau befand. Unter noch immer ungeklärten Umständen hatte er das Habsburgerreich verlassen, reiste von Prag in Richtung Osten, machte Station in Pest und ließ sich schließlich mit seiner gesamten Familie in Bukarest nieder. Mehr dazu hören Sie in einem Beitrag verfasst von Stelio Lambro. Am Mikrofon begrüßt Sie Adina Olaru. Bernhard Stolz stieß in Bukarest auf die modernen Ideen der rumänischen Eliten, die sich leidenschaftlich eine neue Gesellschaft wünschten. Doch die Realität, die der Prager in seiner neuen Heimat antraf, war von Rückständigkeit geprägt. Alles musste buchstäblich von Null auf aufgebaut werden. Die Schriftstellerin und Publizistin Ioana Purvulescu betont, dass diese frühe Phase der Europäisierung Rumäniens vor allem eines bedeutete, den direkten menschlichen Kontakt. Der kulturelle Austausch im 19. Jahrhundert fand direkt zwischen den Rumänen und den Europäern statt. Besonders viele Deutsche fühlten sich Rumänien eng verbunden und dieser Austausch beruhte auf Gegenseitigkeit. Die Europäer entdeckten ein Land, das unendlich weit weg schien, wie ein von der Welt vergessener Ort. Gleichzeitig stellten sie aber fest, dass die Rumänen, wie es der Dichter Vasile Alexandri einmal formulierte, keineswegs Menschenfresser waren. Im Gegenteil, sie waren eine äußerst angenehme Gesellschaft. So entstand in der rumänischen Literatur auch das Motiv des Fremden, der Blick von außen, der uns ganz anders wahrnimmt. Und dieser fremde Blick gehörte natürlich auch jenen Rumänen, die im Ausland studiert hatten und danach mit ganz neuen Augen auf ihre eigenen Landsleute schauten. Bernhard Stolz lässt sich also in der Walachei nieder und bemüht sich um Integration. Er findet zwar eine dynamische Welt im stetigen Wandel vor, doch wie die Historikerin und Schriftstellerin Alina Purvulescu erklärt, beschlebte auch er das klassische Schicksal all derer, die ihre Heimat hinter sich gelassen hatten. Wir verfolgen hier natürlich die Erlebnisse von Bernhard Stolz in der Walachei. Aber eigentlich geht es um die ganze Familie Stolz. Und im weiteren Sinne stehen sie stellvertretend für die gesamte deutsche Gemeinschaft in Rumänien. Sie lebten hier als Expats und glichen in ihren persönlichen Erfahrungen und dem Gefühl der Einsamkeit in der Fremde den Auswanderern von heute sehr. Das spürt man weniger in den Artikeln, die Stolz an die Prager Zeitschrift Ost und West schickte, sondern vielmehr in der privaten Korrespondenz zwischen ihm und seiner Frau. Es mag uns Rumänen vielleicht nicht schmeicheln, aber wie Bernhard Stolz und auch Historiker feststellten, war die Fähigkeit zu schreiben unter den Rumänen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wenig verbreitet. Daher sind historische Quellen, die uns nicht nur den reinen Verwaltungsalltag, sondern das ganz normale Leben der einfachen Bürger zeigen, in der rumänischen Geschichtsschreibung sehr selten. Das Bukarest, das Stolz erlebte, spiegelt sich auch in den Aufzeichnungen anderer Zeitgenossen wider, geprägt von den Ideen jener Epoche. Noch einmal dazu Alina Pavelescu.
Acest București este București care prelucrează fantasma orientală a occidentalului.
Dieses Bukarest ist ein Ort, der die orientalischen Fantasien des Westeuropäers Stolz beflügelt. Das lag sicher auch an seinen Kontakten und der Freundschaft zum damaligen Politiker Cea Rossetti, dem er zeitweise sogar Englischunterricht gab. Es ist ein Bukarest mit dem bunten Flair eines Bazars, in dem Ost und West, Orient und Okzident, Muslime und Christen aufeinandertreffen. Gleichzeitig hat es aber auch etwas von einem wilden Westen, beziehungsweise einem wilden Osten Europas. Es haftete ihm das Image eines Eldorados an. Ein Ort, an dem man sein Leben komplett neu beginnen konnte, vorausgesetzt man war bereit, sprichwörtlich tief genug nach Gold zu graben. Genau das lockte diese Fremden an, in ein Bukarest, das jene Stabilität, die es erst nach 1866 erlangen sollte, damals noch gar nicht besaß. Ioana Purvulescu hat die Notizen und Briefe von Bernhard Stolz und seiner Familie intensiv studiert. Dabei stieß sie immer wieder auch auf zutiefst tragische Momente.
Scrisorile sunt cu adevărat niște capodopere
komplett pe nepregătite ca în viață.
Diese Briefe sind wahre Meisterwerke. Völlig unvorbereitet wird man in das Schicksal dieser Menschen hineingezogen, genau wie im echten Leben. Zwei Briefe sind besonders erschütternd. In einem beschreibt er, wie seine Frau in einem Bett einen Sohn zur Welt bringt, während im Bett direkt daneben eine ihrer Töchter stirbt. Man kann sich kaum vorstellen, wie sich so ein Brief liest. Wäre das heute in einem Film, würden wir sagen, was für ein Melodrama. Völlig erfunden, so etwas passiert doch nicht. Aber in jenem Jahrhundert passierte so etwas recht oft. Genauso herzzerreißend sind die Zeiten von Dora Stolz. Sie schildert in mehreren Briefen die unzähligen Schicksalsschläge des Jahres 1843. Es entbehrt nicht einer gewissen dunklen Ironie, wenn man in einem Brief liest, dass ihrem Mann auf der Rückreise aus Istanbul das Gepäck gestohlen wurde und sie im darauffolgenden Brief bereits von seinem Tod berichtet. All diese Schicksalsschläge mit einem Kleinkind, den Krankheiten, all das, was man sich über die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts eben vorstellen kann. Trotz all dieser Hürden wählten Bernhard Stolz und seine Familie Bukarest in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ganz bewusst als ihre neue Heimat. Es war die Entscheidung für einen Neuanfang.
E mereu alt început,
goana pline cu înnocut,
când sunt pline. Când sunt pline.
E tot timpul an cumva,
când respiră prea.
Thank you.
kreuz und quer durch Rumänien, Reisetipps für Touristen.
Heute nehmen wir Sie mit auf eine Reise in einer der faszinierendsten Regionen Rumäniens, den UNESCO-Geopark Țara Hatzegului im Südwesten Transsilvaniens im Kreis Hunedoara. Auf Deutsch wird die Region Hatzegerland oder Wallental genannt. Anna Maria Kononovic hat die Attraktionen der Region zusammengefasst. Im Studio begrüßt sie Sorin Georgescu mit der deutschen Fassung ihres Beitrags. Im Hatzegerland erwartet die Besucher eine außergewöhnliche Zeitreise durch Millionen von Jahren Erdgeschichte. Von den ersten Gesteinen, die vor rund 600 Millionen Jahren entstanden sind, über das Urmeer Tethys und die geheimnisvolle Insel der Zwergdinosaurier bis hin zur Gegenwart. Jede Ecke dieses Geoparks erzählt ihre eigene Geschichte. Wer die Region erkundet, trifft auf sogenannte Geoparkhäuser und Dinostops, liebevoll gestaltete Stationen entlang von Wander- und Radwegen unter freiem Himmel. Diese thematischen Routen führen durch Landschaften, in denen Vergangenheit und Gegenwart auf eindrucksvolle Weise miteinander verschmelzen. Ein idealer Ausgangspunkt für den Besuch ist das Geoparkhaus. Hier entfaltet sich die Geschichte unseres Planeten. Von der Entstehung der ersten Gesteine über die Zeit der Dinosaurier, die Bildung der umliegenden Gebirge Retezat, Shurano und Poiana Rusca sowie die letzte Eiszeit bis hin zu den ersten Menschen der dakischen und römischen Antike sowie dem Mittelalter mit seinen Burgen und steinernen Kirchen. Weiter geht es zum Haus der Vulkane, das daran erinnert, dass diese Gegend vor etwa 70 Millionen Jahren eine tropische Insel mit aktiven Vulkanen war. Kaum vorstellbar, wenn man die heutige Landschaft betrachtet. Im Haus der Traditionen lernen Besucher die Bräuche der lokalen Gemeinschaften kennen, während das Haus der Zwergdinosaurier spannende Einblicke in die Arbeit von Paläontologen bietet. Besonders charmant ist auch die Schule der Dinosaurier und Handwerke, ein ehemaliges Dorfschulgebäude, das heute als lebendiger Lernort dient. Hier finden Ausstellungen, Workshops und Veranstaltungen statt, etwa zum Färben von Wolle mit natürlichen Pflanzenfarben. Und der Geopark überrascht immer wieder mit neuen Entdeckungen. So berichtet der Geologe Zoltán Csiki Száva von der Bukarester Universität, die den Park betreut, von einer der jüngsten Sensationen.
Povestea cea mai interesantă poate este legată nu strict de zona Hatzegului, ci de semnificația mai largă acestui animal, pentru că noi am vorbit până acum de zona Hatzegului, care acum, spuneam, 70 de milioane de ani era o zonă insulară.
Die vielleicht interessanteste Geschichte hängt nicht direkt mit der Hatzeg-Region zusammen, sondern mit der größeren Bedeutung dieses Tieres. Denn wir haben bisher über das Hatzeg-Gebiet gesprochen, das vor etwa 70 Millionen Jahren eine Insel war. Aber es war nicht die einzige Insel. Praktisch ganz Europa war damals ein riesiger Archipel, bestehend aus Inseln unterschiedlicher Größe, getrennt durch Meeresarme. Diese haben die Tiere voneinander isoliert, sodass sich auf jeder Insel eigene Dinosaurierarten entwickeln konnten. Deshalb haben wir zum Beispiel in Hatzeg viele Namen, die genau darauf hinweisen. Dinosaurier, die Transylvanicus oder Zalmoxis oder Transylvanosaurus heißen und zeigen, dass es sich um Tiere handelt, die nur hier vorkamen. Und der neu entdeckte Dinosaurier, der den Namen Kryptohadros erhalten hat, was so viel bedeutet wie versteckter Entenschnabel-Dinosaurier, weil er über 100 Jahre lang unentdeckt geblieben ist, hat uns gezeigt, dass sein nächster Verwandter tatsächlich auf einer anderen Insel lebte, in einem Gebiet, das heute den Norden Italiens darstellt. Praktisch weist dieser neue Dinosaurier auf Verwandtschaftsbeziehungen zwischen den Dinosauriern aus der Hatzeg-Region und denen aus diesem Teil Italiens hin und wahrscheinlich auch zu einem Dinosaurier, der kürzlich in Bulgarien entdeckt wurde. Interessant ist zudem, dass ungefähr zur gleichen Zeit, aber etwas später, Entenschnabeldinosaurier auch im westlichen Europa auftauchen, in Spanien und Frankreich, ebenfalls in einer Inselregion. Diese scheinen jedoch eine völlig andere Art gewesen zu sein.
Interessant ist, dass in aproximativ același timp, puțin mai târziu, dinozauri cu cioc de rață apar și în partea vestică a Europei, în Spania, în Franța, într-o altă zonă insulară, dar aceia par să fie total diferiți.
Sie hören Radio Rumänien International.
Und weiter im Programm von Radio Rumänien International hören Sie klassische Musik. Geboren am 30. November 1945 in Galați, musikalisch ausgebildet in Brasov, Bukarest und Moskau, wohnhaft in der Schweiz in Lausanne und im April 2022 im Alter von 76 Jahren in die Ewigkeit gegangen, war der Pianist Radu Lupu einer der bedeutendsten rumänischen Künstler der schweiz-weißen Klaviatur aller Zeiten, mit einer Karriere, die fast 6 Jahrzehnte umfasste. Erwähnenswert ist, dass ein großer Teil seiner bemerkenswerten Diskografie beim renommierten Label Decca aufgenommen wurde und dass der Pianist Radu Lupu tausende von Live-Auftritten auf wichtigen Konzertbühnen weltweit hatte, als Solist großer Orchester überall auf der Welt oder als Mitglied bedeutender Kammermusikformationen, wobei er 2-mal für die Grammy Awards nominiert wurde und einen davon er 1996 gewann. Wir schlagen Ihnen nun zum Hören eines der unverkennbaren romantischen Miniaturen vor, die Moments Musicaux genannt werden, aus dem Schaffen des österreichischen Komponisten Franz Schubert, das Moment D780 Nummer 2 in As-Dur in der Interpretation des legendären Künstlers Radu Lupu.
A Monte Carlo en 1984, un bis.
Ebenfalls aus dem pianistischen Schaffen der romantischen Epoche schlagen wir Ihnen zum Hören eines der drei Brahmschen Intermezzi Opus 117 vor, das Intermezzo Opus 117 Nummer 2 in B-Dur-Moll, B-Flat-Minor, Andante non troppo e con molto espressione von Johannes Brahms in der Interpretation des Künstlers Radu Lupo. Thank you. Und zum Schluss hören wir heute, wie Radu Lupu in seiner ursprünglichen schöpferischen Weise als Gestalter faszinierender Klangwelten auch die Rhapsodie Nummer 1 in H-Moll Opus 79 von Johannes Brahms deutet. Also ein weiteres beliebtes Werk des deutschen Komponisten, der im Reich der Euterpe als der große romantische Klassiker gilt.
Rumänische Kulturidentität und Kulturinterferenzen.
Es geht weiter im deutschen Programm von Radio Rumänien International mit unserer Reihe Kulturidentität und Kulturinterferenzen. Heute hören Sie einen Beitrag von Adriana Delan von Radio Rumänien Temeschwar zum Anlass des Patroziniums der Temeschwarer Domkirche. Aus Anlass des Patroziniums der Temeschwarer Domkirche wurde am 23. April um 11 Uhr die zweite Etappe der Jubiläumsausstellung Millennium Canadiense 1030-2030 eröffnet. Die Ausstellung ist dem 1000. Gründungsjahrestags des alten Bistums von Chanad im Jahr 1030 gewidmet und präsentiert in ihrer diesjährigen Auflage den zweiten historischen Abschnitt, die Epoche der osmanischen Herrschaft über das ehemalige Gebiet des Bistums Chanad von der Eroberung der Festung Temeschwar durch die türkische Armee im Jahr 1552 bis zur Befreiung der Stadt und des gesamten Gebietes des Bistums bzw. des Banats durch die habsburgischen Truppen unter der Führung von Prinz Eugen von Savoyen im Jahr 1718. Die Ausstellungsreihe wird von den drei Nachfolgediözesen des alten Bistums von Chanat organisiert und abwechselnd in Temeschwar, Segedin und Großbecskerek gezeigt. Eine Führung durch die Ausstellung bietet nun der Archivar der römisch-katholischen Diözese Temeschwar, Dr. Claudio Collin.
Die zweite Ausgabe unserer Ausstellung Millennium Chanadiense zeigt diesmal die osmanische Zeit, das heißt die Zeit, als das Banat und das Diözesangebiet von den Osmanen, von den Türken besetzt waren. Sie beginnt mit 1552 und endet mit dem Frieden von Passagowitz 1718. Wir haben insgesamt 40 Tafeln vorbereitet, auf denen erneut, wie voriges Jahr, Objekte, Dokumente, Personen, Ereignisse beschrieben werden. Wir haben interessante Daten, interessante Details zu dieser Geschichte, zu diesem Teil der Geschichte unseres Bistums entdeckt, beziehungsweise Bischof Roos hat in unterschiedlichen Sammlungen von Dokumenten und Nachschlagewerken neue Informationen zur Türkenzeit entdeckt. Es gab anscheinend auch zu dieser Zeit ein katholisches Leben im Banat, auch wenn es stark reduziert war und sich auf einige Pfarrzentren oder Pastorationszentren beschränkte. Es gab ein Zentrum in Szeged, eins in Lipa, eins in Temeswar und in der Umgebung, eins in Rekas, ein anderes in Bobda, beziehungsweise ein weiteres in Karansebes und dann auch in Karasowa. In dieser Zeitspanne von 164 Jahren sicherten die Pastoration der wenigen katholischen Gläubigen, vor allem Missionare, vor allem Franziskaner, aber unter ihnen auch Missionsbischöfe aus der Reihe der Franziskaner, die unser Gebiet durchreisten. Sie haben öfter Berichte nach Rom geschickt und die Situation der Diözese beschrieben. Auch sehr interessant ist eine Beschreibung der damals noch nicht zerstörten Kathedrale von Chanad mit 4 Türmen, also ein imposanter Bau, der von den Türken zur Hälfte als Moschee und zur Hälfte als Getreidespeicher benutzt wurde. Auch die Geschichte von Maria Radna ist präsentiert. Vor allem die Geschichte des Gnadenbildes von Maria Radna, weil eigentlich diese Ikone der Gottesmutter das Herzstück des Wallfahrtsortes und der dortigen Geschichte bildet. Und dieses Objekt, dieser Aspekt ist vor allem aus Maria Radna gezeigt. Weiter ein interessantes Ereignis, eine Primiz. Und eine Kirchenweihe, also eine Segnung einer neuen Kirche in Rekas, ein Ereignis, das, sagen wir so, ein Highlight für diese damalige Zeit bilden kann. Interessant sind auch die Briefe der Temeswarer Katholiken 1582, Katholiken, die damals in 2 kleine Gemeinden gruppiert waren, eine slawischsprachige und eine ungarischsprachige. Sie haben von Papst einen Priester verlangt, der zugleich als Lehrer fungieren kann. Also 20 Jahre nach der Besatzung durch die Osmanen hatten die Temeswarer Katholiken leider keinen Seelsorger mehr. Und so entschieden sie sich, vom Papst einen Seelsorger zu verlangen. Am Ende der Ausstellung sind Dokumente, Bilder zur Befreiung Temeswars ausgestellt, die eigentlich ein Neubeginn für unsere Diözese bilden. Es wurden Faltblätter in mehreren Sprachen gedruckt, Deutsch, Ungarisch, Rumänisch, Englisch, Serbisch und Bulgarisch, sowie auch ein Kommentarheft, das eigentlich eine ausführliche Führung der Ausstellung macht. das auch auf Deutsch, Ungarisch, Rumänisch vorläufig fertig gedruckt wurde, beziehungsweise in den nächsten Tagen wird auch die englische und die serbische Ausgabe fertig gedruckt und von der Druckerei geliefert.
Die Exponate und die Tafeln mit Texte und Abbildungen können bis Mitte Juli täglich in der Temeschwarer Domkirche zum Heiligen Georg besichtigt werden, wobei das liturgische Programm zu beachten ist, denn während der Heiligen Messe sind Besichtigungen nicht gestattet.
Unsere Sendung ist fast zu Ende, aber wir haben noch ein wenig Zeit und ganz am Schluss möchten wir Ihnen deshalb noch einige Informationen zu unserer Homepage im Internet geben, die eine Ergänzung unseres Radioangebots ist. Ein Besuch dort kann sich lohnen, zumal auf Radiowellen nicht immer alles glasklar rüberkommt. Gleich bei Aufruf der Seite rri.ro finden Sie auf der Leiste ganz oben Links zu den einzelnen Sprachdiensten unseres Senders. Weiter unten stellen wir eine übersichtliche Liste der vielen Rubriken und Features bereit. Sehr nützlich ist die Verbindung zur Podcast-Seite, wo die Aufnahmen der Sendungen zu finden sind. Bitte beachten Sie, dass aus objektiven Gründen eine zeitnahe Aktualisierung nicht immer möglich ist. Nicht zuletzt können Sie über die Homepage auch Empfangsberichte abschicken, die uns dann auf dem digitalen Weg erreichen, wobei Sie die E-Mail-Adresse germ@rri.ro natürlich gerne weiter nutzen können, um mit uns in Verbindung zu treten. Hörerfragen werden allerdings grundsätzlich im Funkbriefkasten am Sonntag beantwortet.
Das deutschsprachige Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist damit beendet. Wir bringen täglich 3 Sendungen in deutscher Sprache. Eine knappe halbe Stunde morgens um 7 Uhr, eine erste Stundensendung des Tages am Nachmittag ab 15 Uhr und schließlich einen zweiten Stundenblock abends um 19 Uhr. Alle Angaben in Weltzeit. Da es aufgrund von Störungen der Sendeanlagen immer wieder zu Umstellungen unserer Kurzwellenfrequenzen kommt, bitten wir Sie, den neuesten Stand auf unserer Homepage abzufragen. Dort finden Sie auch alle Einzelheiten über den Satellitenempfang unserer Programme sowie Links zu digitalen Streaming-Formaten. Wir sind ebenfalls auf üblichen Plattformen als Podcast abrufbar, so beim Anbieter SoundCloud. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.